Bin ich gut zu verstehen? Scheint der Fall zu sein. Zwei Sachen, bevor ich loslege. Zu einem, es hat mich eben sehr bewegt zu hören, dass jemand da ist, der sich taufen lassen will. Und ich würde gerne das zum Angebot machen, dass wir vielleicht im März unser nächstes Tauffest haben möchten. Wenn noch jemand Interesse hat, das ebenfalls zu tun, darf er das gerne sich bei mir melden. Das war eine Ansage. Die andere war die, dass ich mich zunächst mal entschuldigen muss für meine Präsentation, die es mal wieder abgeschossen hat. Ich habe es gerade eben gemerkt, der Fabian hat mir es gesagt, dass eine Folie sich nicht laden lässt. Also bei mir ist immer Chaos, also seht es mir nach. Ja, irgendwie werden wir durchkommen durch diesen Gottesdienst. Ich fange mal an. Was ist das für ein Auto? Die A-Klasse. Und wo wird es gebaut? Bei uns in Rastatt. Richtig, alles richtig, 100%. Wenn ich jetzt euch das nächste Bild zeige, hat das ein rein mit diesem Auto vorerst gar nichts zu tun. Das ist ein Tierbild. Aber wenn ihr dieses Bild seht, wird er genau wissen, was ich meine, worauf ich hinaus will. Wenn ich dieses Bild zeige, was bedeutet das dann in Verbindung mit diesem Auto zuvor? Der Elchtest. Was hat das mit dem Elch zu tun? Eigentlich vorrangig gar nichts. Es war nämlich zur Zeit der Markteinführung dieser A-Klasse. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. 10, 15 Jahre oder irgendwie. 97? Okay. Wurde dieses Fahrzeug also eingeführt und man hat mit diesem Fahrzeug einen Test gemacht. Und der hat in Schweden stattgefunden. Und weil in Schweden ja so viele Elche rumlaufen, hat man das in Verbindung miteinander gebracht. Der Elch hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Es wurde nur ein Test gemacht, bei dem wirklich viele Journalisten eingeladen worden sind. Und als Mercedes-Benz hat man ja einen Ruf zu verlieren. Man ist ja ein wirklich guter Autohersteller in Anführungszeichen. Man war ja auch ein bisschen stolz auf das, was man in den vergangenen Jahren erreicht hat und hat einen Test durchgeführt, wie gesagt, viele Journalisten eingeladen und er musste eigentlich nur einem Hindernis ausweichen. Und dabei ist er umgefallen. Und infolgedessen ist viel Häme über Mercedes-Benz hereingebrochen. Da ist jetzt nur ein Bild hier, wo so kleine Elche rumlaufen und sagen, nee Mama, wir haben nichts gemacht, wir haben dieses Auto nicht umgeschmissen. Es gibt eine ganze Reihe, heute noch, eine ganze Seite mit Hunderten von Elchwitzen, also Elchtestwitzen über die A-Klasse. Zum Beispiel einer, treffen sich zwei, na wollen wir nochmal einen kippen gehen. Also über Daimler-Benz ist damals eine Flut voll Häme hereingebrochen und man hat dann aber das auch als Anlass genommen, oder ich möchte es auch heute als Anlass zu nehmen, man war ein bisschen stolz, man war zu stolz auf sich, auf das, was man erreicht hat und hat vergessen, ein bisschen demütiger zu werden. Ich möchte den ersten Korintherbrief zitieren, Kapitel 10, Vers 12, da heißt es, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Pass auf, wenn du meinst, du stehst, dann schau zurück und pass auf, dass du nicht fallst, dass du nicht hinfällst. Vers 6, denn diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht noch nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Wer sind jene gewesen? Das sind die gewesen, die in der Wüste umhergelaufen sind. Und um die geht mir es heute. Wir sollen uns zurückerinnern an die, die damals gelebt haben. Wir sollen uns daran erinnern, wie sie gelebt haben, was sie richtig gemacht haben und was sie falsch gemacht haben. Sie haben eigentlich eher viel falsch gemacht, als dass sie viel richtig gemacht haben. Aber es soll uns zur Lehre dienen. Und das nächste Bild ist eher das, um was es heute, eigentlich geht. Es geht um Wüstenzeiten. Man könnte es auch ein bisschen kürzer formulieren, Wüstezeiten, die hinter uns liegen und die wir vielleicht auch mal im Rückblick betrachten müssen oder auch können, uns daran erinnern, was haben wir eigentlich richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, wo sind wir richtig gelegen und wo haben wir Fehler gemacht. Ich möchte zunächst mal den Text vorlesen. Wer mitlesen möchte, kann in 2. Mose 15, Kapitel 15 bis 22 bis 27 mitlesen. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter, daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort prüfte er sie. Weiter geht's. Und er sprach: Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und dort lagerten sie sich dort am Wasser. Was war bisher geschehen? So sah dieser Zug eigentlich wirklich aus. Das waren nicht nur ein paar 120 Gemeindemitglieder, das war nicht nur eine mittelgroße Stadt wie Rastatt, die hier unterwegs waren. Das war ein Zug von Millionen, 1,5 bis 2 Millionen Menschen, wenn man es mal so hochrechnet, müssten das gewesen sein, mit Erwachsenen, Kindern, Männern, Frauen, Alte und Junge. So sah dieser Zug wirklich aus. Und sie haben gerade eine Erfahrung gemacht, eine tolle Erfahrung. Sie haben erlebt, wie sie mit Gott durchs Wasser gegangen sind. Und sie sind nicht drüber geschwommen. Gott hat die Mauern der Wasserwände gestellt und sie konnten durch das Meer laufen, durchgehen, trockenen Fußes. Diese Erfahrung haben sie gemacht. Und jetzt kann man meinen, jetzt haben wir es begriffen, Gott ist da und Gott geht mit uns durch dick und dünn. Und er geht voraus und wir brauchen bloß hinterherwatschen. Ganz so ist diese Erfahrung nicht, die sie gemacht haben. Sie laufen jetzt erstmal 3 Tage durch die Wüste und man hat eher so den Eindruck, wenn man den Text liest, da gehen irgendwie welche Leute ziellos durch die Wüste. Sie haben keinen Plan. Sie laufen durch die Wüste und das Erste, was sie suchen, ist Wasser. Klar, in der Wüste, da gibt es nichts. Wir haben es ja eben gesehen, Wüste besteht, sagen wir mal, aus Sand. Wenn es gut läuft oder wenn man gut laufen kann, ist vielleicht nur eine Steinwüste oder so eine trockene Wüste. Aber in der Regel ist in der Wüste ein Ort, wo es keine Imbissbuden gibt, wo es keinen Getränkehändler gibt, wo man nicht hinfahren kann und kann sich eine Kiste Cola oder eine Kiste Bier holen, weil man durstig ist. In der Wüste gibt es nichts. Da gibt es auch keine Pommes, da gibt es nichts zu essen. Und dann ist ja klar, wenn es warm wird, und dann gehe ich davon aus, dass man da geschwitzt hat, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, 3 Tage, dann hat man das Bedürfnis, etwas zu trinken, vielleicht sich zu waschen, sich, wenn man geschwitzt hat, mal richtig sauber zu machen, mal wieder zu duschen. Das war alles nicht vorhanden. Die sind alle so durch die Wüste gelaufen, ziellos, planlos, ohne erkennbare Richtung. Und so ist es doch bei uns auch oft. Wir meinen, wir haben es jetzt gefressen, wir haben mit Gott gute Erfahrungen gemacht, Gott hat uns durchgebracht, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir dann sagen müssen, oh, ich muss mich selber anstrengen. Ich muss jetzt selber was tun, um ja, Gott zufriedenzustellen. Er weiß ja, dass ich weiß, wie er handelt und was er tut. Und ich brauche ja mich nicht mehr auf ihn, um ihn zu kümmern. Ich mache mein eigenes Ding. Und so stolpern wir durch unser Leben ohne Gott. Wir brauchen ihn im Moment nicht. Ja, wir haben es ja erlebt in der Vergangenheit, aber wir erleben nicht diesen fürsorglichen Gott, der da ist, der mit uns in unseren Alltag hineingehen will. Und wir brauchen nicht ziellos 3 Tage umherstolpern und dann zu merken, du, ich bin ja durstig, ich brauche ja Gott doch, er muss ja doch mir in mein Leben hineingreifen. Ich brauche ja dieses lebendige Wasser. Ich will ja überleben in dieser mir feindlichen Welt, wo ich nichts zu essen habe, wo ich nichts zu trinken bekomme. Und die Vorräte, die wir mitgeschleppt haben, gehen langsam zur Neige. Wir schaffen es gerade von einer Stelle bis zur nächsten. Und plötzlich habe ich nichts mehr. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche jede Sekunde in meinem Leben. Wüstenzeit. Gott führt uns bewusst in Wüstenzeiten hinein. Das ist der erste Gedanke, den ich habe für euch. Gott führt uns bewusst in Wüstenzeiten hinein. Vielleicht kann man auch das kleine Wort Krise verwenden. Gott führt uns bewusst in Krisenzeiten hinein. Das hat Josef erlebt in seinem Leben, als er von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, als er von dem Potiphar, seinem Dienstherrn, wo er alles gehabt hat, alles machen durfte und dann ins Gefängnis geworfen wurde wegen einer Frau, die ihn haben wollte. Wir haben es von Hiob gehört. Hiob ist jemand, der durch tiefste Tiefen in seinem Leben, durch Krankheiten ging und sogar seine eigene Frau hat gesagt, komm, stirb, es hat doch keinen Wert mit diesem Gott. Gib auf, lass es bleiben. Dieser Mann ist durch tiefste Krisen gegangen und wie ist es ausgegangen hinterher? Das hat Elia erlebt unter dem Dornbusch, als er vor dieser Frau Isabel geflohen ist. Er ist dort unter dem Dornbusch gelegen. Und was hat er gesagt? Oh Gott, lass bleiben, ich will sterben. Ich will nimmer, ich kann nimmer, ich habe keine Kraft mehr. Diese Frau verfolgt mich, die bringt mich zum Tode, die macht mich fertig. Gut, welche Frau macht einen nicht fertig? Aber, Entschuldigung. Aber das haben wir alle schon erlebt, dieses Gefühl, aufgeben zu wollen, weil man nicht mehr kann. Ich kann einfach nicht mehr. Und diese Krise, die hat Jesus am allerschwersten erlitten. Durch diese Krise zu gehen, bewusst hineinzugehen. Das, was uns geschieht, ist ja nicht mal bewusst. Gut, wenn wir uns blöd anstellen, ja, dann sind wir selber schuld. Aber Gott führt uns bestimmt in Krisen hinein, um damit etwas zu erreichen, um etwas damit zu bezwecken. Jesus ist in diese Krise, in seiner Lebenskrise bewusst hineingegangen, um Schmerzen zu ertragen. Und das feiern wir nachher im Abendmahl wieder, um sein Blut zu vergießen, damit wir Leben haben können. Das war sein Ziel. Und dann zum allem Überfluss spitzt sich die Situation noch zu. Die einzig möglich erscheinende Lösung lässt den Zustand noch bitterer werden. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, dieses Wasser zu trinken, man hat ja nichts mehr, wie gesagt, kein Getränkehändler da, und dann stehen gefühlt 2 Millionen Menschen um diesen Tümpel herum Und jeder guckt hinein und man kann das Wasser nicht trinken. Ja, hallo Gott, da stehe ich jetzt nun. Quelle Mara bedeutet Quelle der Bitterkeit. Man kann dieses Wasser nicht trinken. Diese Brühe war nicht zu genießen. Da haben es vielleicht der ein oder andere hat's probiert und hat gemerkt, oh, damit kommen wir nicht weit. Und hat die anderen alle gewarnt, trink bloß nicht von dem Zeug. Frage, Gott, kann das dein Ernst sein, dass du mich in diese Situation hineinbringst, dass du mich da hineinzwängst, wo ich nicht rauskomme, wo ich keine Chance habe? Wir stehen jetzt alle hier vorm Wasser und können nichts trinken. Was gibt es noch für Alternativen? Es gibt keine Richtung mehr aus dieser Situation heraus. Ich muss die Situation so annehmen, wie ich sie vorfinde. Ich habe keine andere Chance. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und genauso geht es bewusst in unsere Situation hinein. So wie ich es erlebt habe in den vergangenen Wochen, 6, 8 Wochen, die Situation war sehr unangenehm. Sie war für mich bedrückend. Ich habe es als bedrückend erlebt. Man kann nachts nicht mehr schlafen. Man kann nicht mehr abschalten. Es nimmt einen gefangen, jede Sekunde, und sie macht Angst. Ich habe an manchen Stellen nur noch gezittert. Das hat mich fertig gemacht. Und solche Situationen, in die wir hineingeführt werden, die sind nicht sehr angenehm. Die sind sehr bedrückend, sind sehr belastend. Und ich glaube, viele werden mir jetzt zustimmen und auch nicken, was sie erlebt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, auch wenn auch durch andere Krisen gegangen sind. Die haben immer dasselbe Schema. Sie sind genauso bedrückend, wirken von außen auf uns ein und machen uns, man kann sich nicht mehr bewegen. Man wird eingeengt, es legt so wie eine Klammer geht's ums Herz und lässt uns nicht mehr atmen. Dennoch bleibt die Tatsache, Gott führt uns bewusst in Krisen hinein. Die Tatsache besteht. Er hat es mit diesen Menschen gemacht, mit diesem ganzen Zug von Millionen von Menschen, und da können wir uns genauso einreihen. Wir stehen genauso als Teilnehmer in diesem Zug von Gläubigen, die auch in Krisen geführt werden. Es gibt zwei mögliche Schlussfolgerungen. Einmal, entweder hat Gott seine Kinder nicht mehr lieb, und davon gehe ich nicht aus, sondern ich gehe davon aus, dass Gott von Anfang an, das Anfang bis Ende, die volle Kontrolle über diese Situation hat. Und so habe ich Gott erlebt. Ich habe manchmal die Zeiten nicht verstanden, warum sie gewesen sind. Ich habe manchmal nicht verstanden, warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich habe manchmal nicht verstanden, warum muss ich das durchmachen. Ich habe manchmal nicht verstanden, das kann doch mir nicht passieren. Und dann sagen muss, Gott ist da, und rückblickend sagen kann, und er hat uns durchgebracht, er hat uns bis hierher gebracht, kann ich heute Morgen sagen, Gott hat mich bis hierher gebracht, mich und meine Frau, mich und meine Familie, hat er bis hierher gebracht. Und ich kann sagen, Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und warum tut er das? Der erste Punkt, Gott führt bewusst in Wüstenzeiten hinein, damit wir Vertrauen lernen. Und ich sage euch eins, das ist nicht eine Lektion, die wir lernen müssen. Vertrauen lernen ist eine lebenslange Situation, ein lebenslanger Lernprozess, den wir immer wieder auf uns nehmen müssen, wo Gott uns in Wüstenzeiten in unserem Leben hindurch führt. Es gibt nicht immer nur Hochzeiten, also jetzt nicht ihr, die geheiratet habt oder noch davor stehen. Es gibt nicht nur Zeiten, die hoch sind, auf einem hohen Level, wo wir uns bewegen dürfen, wo uns nichts passiert. Nee, gerade dann, wenn uns was passiert, wenn wir in Krisen hineinkommen, dann will Gott etwas mit uns erreichen, nämlich, dass wir Vertrauen lernen. Ein nächster Gedanke, Gott zeigt uns unsere Schwachheit. Das ist gerade genau das, was jetzt hier passiert. Ich lese es mal nochmal vor. Darum gab er ihnen den Ort, den Namen Mara, und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Murren. Ich lese es mal vor. Murren bedeutet klagen, murren, beschweren, jemanden bekritteln, etwas bemäkeln, seinem Ärger Luft machen, sich beschweren, herumkritisieren, an oder immer etwas auszusetzen haben, immer etwas zu meckern haben, sich beklagen, Frust loswerden, auskotzen, granteln, maulen, meckern, mosern, motzen, nölen, nörgeln, pöbeln und quengeln. Kommt das euch bekannt vor? Es nicken viele hier, ja. Mir kommt's bekannt vor. Und ich muss sagen, ich bin genauso einer wie die, die da vorne gestanden haben vor dem Wasser und haben genölt, haben rumgemeckert. Ja, also diese Reiseorganisation ist ja wohl unter aller Sau. Ne? Hab dafür viel bezahlt und was kriege ich? Eine Pfütze mit stinkigem Wasser. Wie gesagt, diese Reiseorganisation, die kann ich vergessen. Also mit dieser Firma fliege ich nie mehr wieder. Und laufen muss ich sowieso. Und dann noch durch Sand. Und ständig muss ich meine Schuhe ausziehen, um den Sand wieder loszuwerden. Und die vielen Steine, die da sind. Und dann hat es noch Skorpione, die mich vielleicht stechen können. Immer etwas zu meckern. Immer etwas zu maulen. Man sieht nicht das Gute, sondern man sieht immer eigentlich nur das Schlechte. Immer etwas Negatives wie ein heraufziehendes Gewitter. Das sieht man ja im Sommer, da bilden sich hohe Quellwolken. Es wird am Horizont wird's langsam finster und dunkel und dann sieht man den einen oder anderen Blitz und dann grummelt es schon mal in der Ferne. Ist noch nicht da, aber es grummelt und so tut sich dieses Motzen in uns aufbauen. Und wir werden genauso von mitgerissen von diesem Gewitter, wie ein Gewitter werden wir genauso mitgerissen. Da ist etwas, was in uns drin ist, das der Ursprung in uns drin ist, damit wir dieses tun, dass wir motzen, dass wir unsere Situation nicht annehmen können, dass wir diese Situation so durchleben müssen, dass wir das nicht akzeptieren können in unserem Leben. Es ist immer mit äußeren Umständen verbunden. Ja, wie gesagt, es gibt keine Pommesbude in der Wüste. Es gibt keinen fliegenden Teppich, wo ich dann drüber schweben kann und dass ich in diesem Weg gar nicht mehr laufen muss. Ich muss ja noch selber laufen. Ne? Ein fliegender Teppich wäre jetzt schon ganz gut. Ja, Gott zeigt uns unsere Schwächheit und jetzt stelle ich mir die Frage, ist es denn Sünde, seinem Unmut loszuwerden? Und da möchte ich euch sagen, da stehen wir eigentlich an guter Stelle. Hiob selbst sagt, meiner Seele ekelt es vor dem Leben, ich will mich meiner Klage überlassen, will reden in der Betrübnis meiner Seele. Da redet jemand, der tief im Loch drin sitzt, der sich selbst bemitleidet, der vom Leben nichts mehr erwartet. Und dann sagt er weiter etwas später, auch heute noch ist meine Klage bitter, seine Hand presst mir sein schweres Seufzer aus. Er kommt sich vor wie im Schraubstock Gottes, der ihn unwillkürlich zusammenpresst, zusammendrückt und dann kommt nur noch ein bisschen ein Seufzer raus. Mir geht's ja so schlecht. Das ist alles, was er noch äußern kann und in seiner Situation gar nichts mehr rauskommt. Oder zum Beispiel David in seinen Psalmen, da gibt es sogenannte Rache-Psalmen, siehe an, meine Feinde, denn ihrer sind viele und sie hassen mich grimmig. Er erlebt das so, dass viele Feinde ihn umgeben und erlebt den Hass, der auf ihn einwirkt. Und er sagt dann später, der Tod überfalle sie, mögen sie lebendig zur Unterwelt fahren, denn Bosheit ist in ihren Wohnungen, in ihren Herzen. Er lebt das so, dass er die am liebsten zum Teufel schicken würde. Mach, dass du fortkommst, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Und da schreit er Gott ins Gesicht. Ist das Sünde? Diese biblischen Vorbilder, David und Hiob, die wir eben jetzt gelesen haben, klagten ebenfalls über ihre bedrückende Situation, aber sie brachten ihre Klage vor Gott. Wenn wir motzen und murren und nöhlen, dann machen wir das immer unter uns. Wenn du aber doch deine Situation, deine Gefühle, die du hast, kanalisierst und auf Gott hinrichtest, dann ist Gott der Letzte, der dir nicht zuhört, der dich nicht verstehen will. Tu das nicht mit deinen Mitgeschwistern, sondern richte deine Klage an Gott und das darfst du tun. Richte deine Klage an Gott und das darfst du tun. Klagen ist legitim und soll Raum haben, zum Ausdruck zu kommen. Du darfst klagen, du darfst das sagen, was dich beschäftigt, du darfst sagen, welche Gefühle du hast, du darfst deine Gefühle bei Gott loswerden. Das darfst du und das sollst du auch. Aber es soll an Gott gerichtet sein. Und so sagt der Psalmist im Psalm 142, Vers 2, ich schütte meine Klage vor ihm aus und tue ihm kund meine Not. Du darfst klagen. Du darfst wirklich sagen, wie es in deinem Herzen drin aussieht. David hat in einem Rachepsalm gesagt, der möge zum Teufel gehen. Oder hat ihm alles an die Krätze an den Hals gewünscht. So formuliert David in den Rachepsalmen seine innere Not und er richtet sie Gott und sagt sie auch Gott. Warum zeigt uns Gott unsere Schwäche? Damit wir unsere Not zu ihm bringen. Das wäre der zweite Punkt gewesen. Gott zeigt uns unsere Schwachheit, damit wir unsere Not zu ihm bringen. Und es war in vergangenen Wochen dieser Vers, der mich aufrecht gehalten hat. Da heißt es, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen werden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das war dieser Vers, der mich die ganzen Wochen aufrecht gehalten hat. Wir befinden uns da, wo Paulus sagt, dass Gott ihm einen Stachel ins Fleisch gegeben hat. Wo Gott ihm sagt, wo er dreimal Gott anfleht, nimm das weg von mir. Ich halte es nicht mehr aus, es tut weh, körperlich oder seelisch, ich weiß es nicht, es ist nicht bekannt. Aber nimm es mir weg. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet hier Gnade? Was meint er mit hier, lass dir an meiner Gnade genügen? Du brauchst Erlösung, du brauchst mich. Ich bin für dich gestorben am Kreuz, ich bin für dich verblutet am Kreuz. Mit diesem Blut habe ich dich reingewaschen. Ich habe dich zu einem Königskind gemacht, ich habe dir ein Erbe geschenkt, das unvergleichlich schön ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist begnadigt, du gehörst jetzt mir. Ich will mit dir gehen, ich will mit dir sein. Das bedeutet das, Gnade zu erleben, begnadigt zu sein. Und ich habe mir das getan, was ich tun musste, aber mir ist alles aus der Hand genommen gewesen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft soll in der Schwachheit sich vollenden, heißt es auch richtigerweise, soll in der Schwachheit zur Vollendung kommen. Wenn du sagst, ich bin schwach, ich kann nicht mehr, dann musst du das tun, Herr. Und das wird er dann tun. Wenn ich bereit bin, loszulassen, wenn ich bereit bin, meine Schwachheit einzugestehen, dann sagt er zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen und meine Kraft wird in deiner Schwachheit zur Vollendung kommen. Vers 25, der dritte Gedanke, und dann sind wir bald durch. Gott, bei Gott ist die Rettung. Und dann passiert Folgendes. Und der Herr wies ihm ein Holz und er warf in das Wasser und das Wasser wurde süß. Die Rettung liegt am Holz. Gott zeigt Mose das Mittel, um das Problem zu lösen. Das Problem ist das Bittere, das Wasser, das man nicht trinken kann. Das Wasser, das Tod bringt. Das Wasser, das uns nicht am Leben erhalten kann. Ein Wasser, das stinkig ist, das wie eine Pfütze ist, das kein Mensch trinkt, weil es einem anekelt. Aber dieses Wasser wird dann trinkbar, wenn das Holz ins Spiel kommt. Und das tut Jesus Christus mit unserem Leben. Jesus Christus ist für mich ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist für mich am Kreuz verblutet. Er, der Gottes Sohn ist, da unterhalten sich Gott und Jesus miteinander, der Vater und Jesus miteinander. Was wollen wir tun miteinander, damit wir dieses Problem mit meinen geliebten Menschen, die er so sehr liebt, also hat Gott die Welt geliebt, heißt es ja im Johannesevangelium. Was tun wir, damit wir dieses Problem mit meinen geliebten Menschen lösen können? Und dann sagt Jesus, ich werde Mensch, ich verlasse den Thron, ich lasse das, alles was mir Herrlichkeit ist, gebe ich jetzt auf. Und ich werde Mensch, ich werde gleich einem Menschen. Und als Mensch werde ich das Problem mit dem Tod lösen. Und Jesus wurde am Kreuz, ist am Kreuz gestorben und hat sich für mich ans Kreuz gegeben. Gott zeigt Mose das Mittel, um das Problem zu lösen. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen Allah, es gibt kein Buddha, es gibt kein anderer Name unter dem Himmel, wo wir gerettet werden können. Und Gott legt diesen Weg fest. Und da kann sich der Islam noch so gewaltbereit zeigen, er wird keine Erlösung bringen. Allah wird keine Erlösung bringen. Buddha wird keine Erlösung bringen. Es ist allein der Name Jesus Christus, der uns Erlösung bringen wird. Nur zu Jesus sollen wir gehen. Bei Gott ist die Rettung. Er möchte deutlich machen, denn ich bin der Herr, der dich heilt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich wieder gesund machen will. Willst du gesund werden? Dann geh zu Jesus. Willst du heil werden in deiner Seele? Dann geh zu Jesus. Nur in Jesus werden wir gesund werden. Wenn du diesen Schritt noch nicht zu Jesus getan hast, dann mach ihn. Schieb ihn nicht auf die lange Bank. Geh zum Otto, der wird dir zeigen, wie das geht. Ich habe jetzt nichts falsch gesagt, oder? Otto? Ja, alles gut. Wenn du gesund werden willst an deiner Seele, dann geh zu Jesus. Denn er ist ein Arzt, er ist der Arzt, nicht irgendeiner, nicht irgendein Scharlatan, sondern er ist derjenige, der deine Seele von Anfang an kennt. Er kennt deine Gefühle, er kennt deinen Zorn, er kennt dein Lachen, er kennt deine Not, deine Nöte, sagen wir mal so. Und er weiß, wie er dir helfen kann. Er muss nicht erst mal im Buch nachschlagen. Wenn jetzt, was könnte man jetzt dem da für Medikamente, da gibt es also eine rote Liste, glaube ich, gell? So ein rotes, dickes Buch. und dann sämtliche Medikamente als drinstehen und dann sucht man sich halt irgendeins aus, was halt eben zu dieser Diagnose passt. So handelt Jesus nicht. Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus kennt dich und du bist nicht wie der andere. Der Lukas ist nicht wie ich oder ich bin nicht wie der Lukas. Er hat ganz andere Interessen, er hat ganz andere Empfindungen, er reagiert auf manche Situationen ganz anders wie ich. Aber Jesus kennt dich, Jesus kennt den Lukas, Jesus kennt mich, den Martin. Er weiß, was er uns zumuten kann an Medizin oder was wir vertragen, was uns gesund macht. Und es ist auch seine Absicht, dass wir gesund werden. So heißt es doch im Jesaja: Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. So sehen wir Menschen das. Wenn wir einen anderen sehen, der einen aufs Dach gekriegt hat, der ist selber schuld. Wäre Jesus doch ein bisschen freundlicher zu den Schriftgelehrten gewesen, die hätten ihm wahrscheinlich irgendwo am See Genezareth eine schöne kleine Wohnung, ein schönes kleines Häuschen geschenkt, mit ein bisschen Rasen davor. Und da hätte er dann leben können. Aber nein, er muss sich ja unbedingt mit diesen Pharisäern anlegen. Was hat er jetzt davon? Da hängt er am Kreuz. Bisschen arg kurz gedacht. Jesus hat es nicht wegen den Pharisäern gemacht. Jesus hat es wegen uns Menschen gemacht. Jesus hat das auf sich genommen, weil wir das brauchen, weil wir Erlösung brauchen. Aber er wurde durchbohrt. Und jetzt hört hin, schaut genau hin. Um unserer Übertretung willen zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm. Die Strafe lag auf ihm. Jesus Christus wegen wurde geschlagen. Jesus Christus ist gestorben wegen meiner Strafe. Das ist meine Strafe, die ich zu ertragen hätte. Jesus ist wegen mir ans Kreuz gegangen. Jesus ist wegen dir ans Kreuz gegangen. Und deswegen möchte ich euch bitten, nehmt es ernst, dass Jesus Christus da ist, dass Jesus Christus in dein Leben hinein will. Er macht das. Bei Gott ist die Rettung, damit wir Leben finden. Wie geht die Sache aus? Schönes Bild, ne? Palmen, Sonne, Sommer, Sonne, Sand, Wasser. Da kann man sich doch da in den Strand legen. Da kann man doch einen Mojito trinken oder einen Drink trinken. Das ist doch schön, da kann man sich da richtig reinfläzen. Sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Man weiß nichts mehr über den Weg dahin. Weiß auch nicht, die Ortschaft gibt es, glaube ich, heute gar nicht, findet man gar nicht mehr. Aber sie finden jetzt plötzlich den Weg von Mara, von dieser Bitterkeit, zu einer ganz anderen Location. Und jetzt stimmt das Reiseprogramm wieder. Mensch, da sind wir gewesen. Mensch, das war ein toller Urlaub, was wir da ein paar Wochen gehabt haben. Da war richtig viel Wasser, da konnte man sich mal wieder richtig sauber machen. Da konnte man mal wieder duschen. Ja, und zu trinken gab es genug und die hatten bestimmt dort auch ein paar Imbissbuden stehen, wo man was zu essen machen konnte oder bekommen hat. Das war richtig klasse. So macht Gott, er führt uns durch Schwierigkeiten durch, aber schenkt uns auch wieder Lichtblicke. Er schenkt uns auch wieder Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen können, in denen wir uns erholen können. Aber es wird nicht so bleiben, auf Dauer gesehen. Und es hat sich ja auch bewahrheitet, als es dann weiterging, die Reise, da sind sie von einem Fettnäpfchen ins andere getreten. Nochmal zusammengefasst, Gott führt bewusst in Wüstenzeiten hinein, damit wir Vertrauen lernen. Zweitens, Gott zeigt uns unsere Schwachheit, damit wir unsere Not zu ihm bringen. Und der dritte Punkt war, bei Gott ist die Rettung, damit wir Leben finden. Das will Gott, dass wir Leben finden bei ihm. Er will keine Pharisäer aus uns machen. Die Pharisäer haben ja Gottes Wort auswendig gekannt. Sie haben ja das Wort von Anfang bis zum Ende durchbuchstabiert, das Alte Testament. Aber wenn das gereicht hätte zur Erlösung, das hat nicht gereicht zur Erlösung. Das hat nicht gereicht zum ewigen Leben. Jesus will uns Leben geben durch den Heiligen Geist. Er will uns führen und auch ins Leben führen. Deswegen die Rettung, damit wir Leben finden. Daimler-Benz, zurück zur A-Klasse. Daimler-Benz hat das Ganze dann ein bisschen anders aufgezogen. Die haben dann das Ganze gesagt, okay, das ist unser Fehler gewesen. Wir waren ein bisschen zu hochmütig. Wir haben ein bisschen zu stolz nach außen gewirkt. So nach dem Motto, uns kann ja keiner was, uns kann keiner was anhaben. Und wie gesagt, die Häme ist über sie hereingebrochen und sie haben sich dann die Strategie geändert. Sie haben dann gesagt, okay, machen wir aus der Not eine Tugend. Wir wissen, dass da noch ein Elch war. Wir nehmen das Ganze mit Humor. Und ihr seht ja dann die neue A-Klasse, wie es dann aussieht, wie sie jetzt auch hier ständig rumfährt bei uns. Wir haben die Sicherheit neu erfunden, die neue A-Klasse. Sie haben aus ihren Fehlern, aus dem Rückblick, haben sie gelernt. Sie haben gelernt, okay, Hochmut taugt nicht, wenn man runterfällt, fällt man tief. Wir müssen uns ändern, wir müssen zurückblicken aus den Fehlern der Vergangenheit, lernen, dass wir sie in der Zukunft nicht mehr machen. Kein weiter so wie bisher, sondern bewusst reflektieren und auch sagen, okay, wir haben Fehler gemacht, aber wir stehen zu unseren Fehlern, der Elch. Ja, das sind ja manchmal so wie so Elchkühe da so. Und wir haben die Sicherheit neu erfunden. Wir haben einen Weg, wir haben ein Ziel wieder, auf das wir zugehen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein paar Verse vorlesen. Es war ein Erweckungslied. Wo ist jetzt meine Brille da? Genau. Das August Hermann Francke gedichtet hat. Und jetzt breche ich mir bald den Arm. So. Da heißt es, nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesst, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. So steigt er frei mit ihm hinan zu lichten Himmelshöhen. Er uns vorauf, er bricht uns Bahn, wer will ihm widerstehen? Drum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Wir brauchen jetzt nicht mehr zurückblicken. Wir sollen auf unseren Herrn blicken, auf Jesus Christus, dass er uns zu neuen Wegen führt. Amen.